fühlt. Es ist mir nie so etwas passiert, dass als Pastor wurde ich persönlich begrüßt von Martin, herzlich willkommen geheißen. Also, das freut mich, das ist ein schönes Erlebnis. Danke vielmals. Gell, man lernt immer etwas, man erlebt Neues. Schön. Also, ich habe dich gemerkt, unser Titel, heute werden wir uns weiter mit Nehemia beschäftigen und wir werden über die Tore Jerusalem uns ein wenig betrachten. Aber natürlich, in Jerusalem waren 12 Tore und im Kapitel 3, man spricht von 10 Tore, die wieder aufgebaut worden sind. Und natürlich, es würde so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass wir können nicht über alle 12 Tore darüber sprechen heute Morgen, aber wir werden über 4 Tore uns Gedanken machen, was diese Tore für uns bedeuten. Wisst ihr, alles, was in der Bibel steht, sei es im Alten Testament wie im Neuen Testament, ist geschrieben für unsere, was? Für unser was? Belehrung, oder? Damit wir etwas lernen. Und das Alte Testament ist die Schatte des Neuen Testaments. Und das ist Harmonie zwischen das Alte und das Neue Testament. Also, die Mauer Jerusalem waren zerstört, aber auch die Tore, sie wurden vom Feuer verbrannt. Und das war eine traurige Situation, ein desolater Zustand von der Tore und die Mauer. Aber Nehemia kam mit dieser Aufgabe, die Mauer Jerusalem wieder aufzubauen, aber nicht nur die Mauer, sondern auch die Tore. Die Stadttoren hatten damals eine große Bedeutung. Heute haben wir kein Tor in Tusis, oder? Es ist alles offen, man kann rein und raus, es gibt keine Kontrolle, aber früher war es anders. Sie dienten der Sicherheit und Schutz und sie hatten eine wichtige Funktion. Die Tore waren oder dienten als Versammlungsort für das Volk. Es wurden dort Informationen weitergegeben am Volk. Es wurden Konflikte gelöst an diese Tore, wurden Geschäfte abgeschlossen und Entscheidungen getroffen. Also die Tore hatten eine große Bedeutung. Es war ein Schutz für die Stadt und es war der Ort, wo man konnte hinein in die Stadt und rauskommen. Also das war sehr, sehr wichtig, dass in die Stadt die Tore instand waren. Und unser Text im Kapitel 3, Vers 1 steht geschrieben, dass der Hohepriester Eliaschib und die anderen Priester bauten das Schafftor wieder auf. Sie weihten es dem Herrn und setzten die Torflügel ein. Also dort oben ist die Schafftore. Und die Arbeit begann genau hier. Und dann war die nächste Tor, die nächste und so weiter, bis dass man wieder zurück auf die Schafftor kam. Das Schafftor war dasjenige Tor, durch welches man die Tiere in die Stadt brachte, auch die Opfertiere des Tempels, der sich in der Nähe dieses Tores befand. Also der Tempel war nicht weit weg von dieser Tor. Und ich denke, dass dieser Tor erinnert uns an Jesus Christus. Er ist das Lamm Gottes. Johannes der Täufer sagt, siehe das Lamm Gottes, der die Sünde der Welt wegnimmt. Jesus ist der Ursprung von alles. Alles beginnt mit Jesus. Und alles endet auch mit Jesus. In Offenbarung Kapitel 2, Vers 8 steht geschrieben, diese Botschaft kommt von dem, der zugleich der Erste und der Letzte ist, der tot war und nun wieder lebt. Wer ist der? Er ist Jesus. Er ist das Alpha und Omega, der Anfang und das Schluss. Und Jesus selber stellt sich als die Tür zu den Schafen. Da sprach Jesus wieder, wahrlich, wahrlich sage euch, ich bin die Tür zu Schafen. Alle, die von mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jesus ist die Tür zu den Schafen. Wir sind die Schafen. Nicht wahr? Wir sind die Herde Gottes. Wir gehören zu ihm. Er ist unser Hirt. Aber gleichzeitig, er ist die Tür. Man kann nicht hinein ohne Jesus. Jesus ist die Tür zur Gemeinde. Man kann nicht zu einer Gemeinde gehören ohne Jesus in sein Herz. Ohne Jesus, die Gemeinde wäre nur ein Treffen, ein Club, eine menschliche Organisation. Aber Christus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Gemeinde gehört ihm. Und ohne ihn gibt es keine Gemeinde. Und wir sind die Gemeinde Jesu, weil Jesus unser Herr, unser Hirte ist. Wir gehören ihm. Die Gemeinde gehört nicht dem Jean oder die Leiterschaft oder die FG Schweiz. Die Gemeinde, unabhängig von der Etikette, gehört zu Jesus. Ja, das ist so, danke. Er ist der Erste. Er ist der Anfang und das Ende. Und es ist interessant, auch was Jesus über sich selbst sagt. Und es gibt so starke Aussage, die Jesus gesagt hat über sich selbst. War er hochmütig? Ich glaube nicht. Schaut mal, was er gesagt hat. Er hat selber das gesagt, nicht jemand. Irgendjemand. Ich bin das Brot des Lebens. Wir essen alle Brot, nicht wahr? Mindestens am Morgen, oder? Er bringt Leben. Wir brauchen jeden Tag von diesem Brot, von Jesus, uns zu ernähren. Und sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Man kann nicht im Dunkeln leben und gesund sein. Unser Körper braucht Licht. Unser Leben braucht Jesus Christus. Ohne ihn sind nur Finsternis, ist nur Tod. Mit Jesus ist Leben, ist Licht. Und das Dunkel verschwindet. Ist das nicht wunderbar? Oder dann, Jesus sagt, ich bin die Tür. Das haben wir schon gesagt. Er ist der einzige Weg. Wir können nicht zum Himmel ohne Jesus. Wir können keine Vergebung empfangen ohne Jesus. Es gibt kein ewiges Leben ohne Jesus. Es gibt kein echtes Friede ohne Jesus. Keine Hoffnung ohne Jesus. Halleluja. Und du wusst, er ist auch der gute Hirte, der seine Schafe führt, für sie sorgt, bewahrt. Und dann sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wir werden eines Tages, die Tote werden auferstehen, um Jesus in der Luft zu begegnen, als er wieder zurückkommt, um seine Gemeinde zu holen, zu sich holen. Er ist Auferstehung und Leben. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kann zum Vater gehen ohne Jesus. Er ist der wahre Weinstock. Er ist Gott. Einfach, nicht wahr? Wir brauchen Jesus. Und darum, diese Gemeinde soll Jesus lieben. Jesus dienen, alles für ihn machen, alles, was wir machen für ihn. Und wenn wir da sind heute Morgen, es geht nicht um mich, um meine Gefühle, dass ich ein bisschen Freude bekomme, sondern es geht um Jesus. Und alles, was wir tun, es geht um ihn. Paulus sagte zu den Korinther, im Korinther 1. Korinther 1, 22. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. Also das zentrale Botschaft der Apostel, der ersten Gemeinde war Jesus Christus. Und heute soll noch heute das sein. Wir wollen keine Philosophie weitergeben, keine Theorien, sondern Jesus. Er soll überall sein. Er soll das Zentrum unserem Leben sein. Dieses Tor, das Schaftor, wurde auch als Benjamins Tor genannt. Und Benjamin war der jüngste Sohn des Patriarchen Jakob. Und sein Name bedeutete Glückskind. Kind des Glücks. Also in andere Worte könnten wir ganz einfach sein. Mit Jesus sind wir Glückskind. Bei Jesus finden wir Glück und Freude am Leben, auch wenn es schwierig wird. Wir sind Glückskinder. Ja? Schön, hä? Sind privilegiert. Wisst ihr, es gab ein altes Chorus, ich weiß nicht, ob jemand kennt, und er sagte, möchtest du Freude, echte Freude, wahrhaftige Freude, dann lass Jesus hinein in dein Herz. Er ist die Quelle des Lebens, der Freude. Und wenn wir Jesus haben, wenn dieser Tor in unserem Leben wieder erstellt wird, dann geht uns besser, es geht uns gut und wir sind voll Dankbarkeit und Glück, Glückskind sind. Amen. Das zweite Tor, die gerade neben der Schafftor ist, also, das ist das Fischtor. Und es steht geschrieben, Vers 3, das Fischtor errichtete die Sippe Senaa. Hier, durch dieses Tor wurden die Fische, die gefangen wurden, am Jordan oder am See Genezareth nach Jerusalem gebracht. Und die Fischer könnten durch dieses Tor hinein und die Fische hineinbringen. Es ist schon möglich, dass in der Nähe ein Fischmarkt dort war. Das wissen wir nicht. Aber was sagt uns dieses Fischestor? Die Christen im ersten Jahrhundert, sie wurden verfolgt, wissen wir, sofort wurde die Verfolgung ist gekommen. Und sie haben ein Bild genommen. Und das war das Wort Fisch. Ichthus. Und das bedeutet Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser. Das Fischtor ist wichtig, dass im Stand ist, dass Menschen dürfen durch dieses Tor hinein. Jesus sagte zu seinen Jüngern, zu Simon und Andrea, wir lesen das in Markus 1, 16, kommt, folgt mir nach, ich will euch zum Menschenfischer machen. Unter uns gibt es verschiedene, die Fischer sind. Stimmt, wer ist noch Fischer dabei? Ja, doch, es sind noch mehrere, gell? Das ist so schön. Komm fischen und etwas fangen. Und wir sollen nicht Fische fangen. Wir dürfen, ihr dürft, gell? Das ist nicht verboten. Absolut nicht. Aber unsere Berufung ist, Menschen für Jesus zu gewinnen, damit sie auch Platz finden im Hause Gottes. Das ist unsere Mission, unser Auftrag. Und in Matthäus 13, Jesus sagte, man kann das Reich Gottes auch mit einem Netz vergleichen, das ins Meer geworfen wird und in dem viele verschiedene Fische gefangen werden. Also, wir sind alle Fischer. Und Gott macht uns Mut, unsere Netze zu werfen, um Menschen zu gewinnen. Nicht zu fangen. Wir wollen Menschen nicht im Gefängnis setzen, sondern wir wollen Menschen zu Jesus führen, zur Freiheit, zum neuen Leben. Das ist unsere erste Aufgabe. Ist das nicht wunderbar? Gott könnte Engel gebrauchen oder könnte vom Himmel her selber nur etwas sagen oder wie bei Paulus gemacht hat, oder? Plötzlich, er ist gefallen auf seine Knie vor seinem Ross und Jesus offenbart sich selbst. Er könnte das alles auf übernatürliche Art und Weise ohne uns alles machen. Aber er hat uns engagiert als Fischer. Und wir sind seine Mannschaft, seine Fischer. Und wir können ins Meer von dieser Welt, von Thusis und Umgebung, unser Netz werfen, damit Fische zu Jesus geführt werden. Gell? Ist so herrlich, so schön. Wisst ihr, man sagt, dass Menschen, die weniger als 2 Jahre im Glauben stehen, sind die Menschen, die mehr Leute zum Glauben führen, zu Jesus führen. Das Problem ist, dass wenn man älter wird im Glauben, es geht nicht um Alter, es hat nicht mit Alter zu tun, man wird sehr, sehr vorsichtig. Aber wenn man frisch im Glauben ist, man will allen erzählen, was man erlebt hat mit Jesus. Und man will das weitergeben, dass andere Menschen auch erleben, was man selber erlebt hat. Aber wir wollen dieses Tor, das Fischtor, wiedererstellen, damit Fische hineinkommen, Menschen zu Jesus kommen und Jesus erleben können. Wir kommen auf das dritte Tor. Das alte Tor. Ist da, hä? Das wurde genannt das Jeschanator, aber das ist auch das alte Tor. Das gleiche Name. Und dieses alte Tor führte hinein in einem neuen Quartier. Es ist interessant, das alte und neu. Ich habe dieses Tor als unsere Vergangenheit bezeichnet. Ich denke, dass jeder von uns hat seine Geschichte, seine Biografie. Und das ist wichtig, dass unsere Biografie, dass Heilung stattfindet in unserer Biografie. Es gibt viele Menschen, die verletzt sind. Verletzt worden sind durch andere Menschen, durch schwierige Situationen, Umstände. Und das Verhalten von anderen Menschen hat manchmal Verletzungen hervorbracht. Und manchmal ohne Absicht. Wisst ihr, ich habe selber so etwas erlebt. Zu Hause. Mein Vater hat einmal nur ein Wort gesagt. Nur ein Wort. Und das war sicher nicht absichtlich, mich zu verletzen, um mich kaputt zu machen. Weil er liebte mich. Und ich auch, sehr. Aber er hat mir, als wir noch auf der Tram-Altstelle waren, am Sonntagmorgen, sollten nach Brüssel im Gottesdienst gehen, er hat mir gesagt, schäm dich. Und nur, weil ich keine Krawatte hatte. Darum, ich tue nie immer trägen, gell, dass niemand sagt, ich muss mich schämen. Aber dieses Wort ist mir so tief verletzt, dass meine Beziehung zu meinem Vater Jahrzehnte kaputt war, bis das Gott Heilung gebracht hat. Unsere Vergangenheit kommt mit uns überall, wo wir gehen. Wir können auf der anderen Seite der Welt in neue Situationen, aber was wir in unserer Vergangenheit erlebt haben, unsere Verletzungen, dann tragen wir mit. Und wenn keine Heilung stattfindet, sie bleiben auch Jahrzehnten. Sie heilen nicht von selber. Die Zeit allein genügt nicht, um diese Verletzung zu heilen. Und es geht nicht um Verletzung, körperliche Verletzung, sondern in unserer Seele. Es gibt Erinnerungen, die wehtun, wenn wir auf so etwas denken. Und wenn man verletzt ist, dann man überreagiert. Man kann schnell falsch reagieren. Das alte Tor, unsere Vergangenheit, unsere Biografie muss geheilt werden. Viele sagen, aber ich habe schon vergeben. Aber wisst ihr, Vergebung und Heilung sind zwei Sachen. Und sie gehen miteinander. Und nur Vergebung, jemand vergeben, der uns verletzt hat, es genügt nicht. Es braucht einen Heilungsprozess, den nur Jesus tut in unserer Herzen, in unserer Seele. Es braucht eine Entscheidung. Das Wort Jojada, der das Tor gebaut hat, sein Name bedeutet Jehova hat erkannt oder Jehova kennt. Und das ist eine wunderbare Wahrheit. Gott kennt unsere Vergangenheit. Er weiß alles über uns. Auch Sachen, die wir vielleicht vergessen haben. Aber der Heilige Geist erinnert uns, zeigt, was da ist. Und das ist wichtig, dass wir ihn erlauben, unsere Verletzungen zu heilen. Und es gibt immer selten Menschen, die nie verletzt wurden in ihrem Leben. Jeder, auch in den besten Familien, man kann verletzt werden. Und es kann mit Autoritätspersonen sein. Es kann sein in die Schule. Es kann sein überall. Man kann verletzt werden. Und es gibt so vieles. Situationen, die wir begegnen in unserem Leben, die uns verletzen. Und dort braucht Heilung. Und Gott kennt das. Auch wenn wir nicht bewusst sind, er möchte uns heilen, unsere Seele heilen, unsere Erinnerungen heilen. Heilung in unserer Vergangenheit. Und dann gehen wir weiter, gell? Wie ich habe schon gesagt, es wäre interessant, alle Tore hier dazu ein wenig zu studieren. Aber ich möchte mit der Pferde, das Pferdetor schließen heute Morgen. Vers 28 lesen wir, aber vom Rostor an bauten die Priester. Und das ist auch ein wichtiges Tor, auch in unserem Leben, auch in der Gemeinde. Das ist sehr, sehr wichtig. Pferde waren nicht nur wertvoll und nützlich, man arbeitet mit Ross, sondern sie waren auch ein Symbol für Stärke und Kraft. Und besonders im Krieg waren sie hilfreich. Sie hatten keine Mittel, wie wir heute kennen, oder? Unsere Armee hat keine Jeep, keine Panzer. Pferden wurden für den Kampf gebraucht. Im Sprüche 21, 31 steht geschrieben, Rosse werden gerüstet zum Tag der Schlacht, aber der Sieg kommt vom Herrn. Das Pferdetor erinnert uns, dass in unserem Leben es gibt Kämpfe. Wir stehen in einem Kampf, überall. Persönlich, in der Familie, in der Gesellschaft, überall gibt es zu kämpfen. Es gibt Schwierigkeiten, es gibt Probleme. Wir stehen in einem Krieg. Und Paulus sagt uns in Epheser 6, 12, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die geistlichen Mächte der Bosheit. Es gibt eine unsichtbare Welt. Manchmal wir denken, dass die Menschen sind, die unsere Feinde sind oder sein können. Aber es gibt einen Feind, der nicht sichtbar ist, den wir mit unseren Augen nicht sehen können. Aber das ist genau eine Realität. Und darum ist noch viel schwieriger, dieser Feind zu bekämpfen, weil wir ihn nicht sehen. Paulus sagt an Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Im Glauben zu stehen, es ist kein Spaziergang, Mondscheinwanderung. Das ist ein Kampf. Es ist schwierig. Es gibt eine unsichtbare Welt. Und manchmal, wir Christen, wir checken das nicht. In Afrika zum Beispiel, was der unsichtbare Welt anbelangt, sie wissen schon, sie leben mit dieser unsichtbaren Welt, die nicht von Gott kommt. Aber in unserer Dimension oft wir vergessen, dass wir mit einer unsichtbaren Realität zu tun haben und zum Kämpfen haben. Und manchmal wir sehen die Menschen als unsere Feinde. Aber wisst ihr oft, der Feind benutzt Menschen, um uns zu bekämpfen und schwierig zu machen. Das ist noch ein ganz wichtiger Text in Daniel Kapitel 10. Nach dem Gebet vom Daniel wirklich zu verstehen, was Gott ihm gezeigt hat. Im Vers 13 lesen wir, 21 Tage lang aber stand der Fürst der Königreichs Persien mir gegenüber. Und siehe, Michael, einer der obersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich war dort zurückgelassen worden bei dem König von Persien. Daniel wartete die Antwort von Gott. Aber die Antwort konnte nicht sofort kommen, weil es gab einen Krieg in der unsichtbaren Welt. Es gab dieser Fürst, Persien, die gekämpft hat gegen den Hänger. Und ich denke, wir sollten ihn ein wenig klar sehen in diese Dimension. Es gibt eine unsichtbare Welt. Und unser erster Kampf ist nicht gegen Menschen. Und wir sollten mehr bewusst werden, dass wir ein geistlicher Kampf, in einem geistlichen Kampf stehen. Und es gibt Orte, die besonders dunkel sind. Orte, wo besonders der Feind regiert. Wisst ihr, ich war einmal eingeladen in Sardinien zum Predigen. Und mein Kollege sagte mir, weißt du, im Dorf, es gibt dort, wo wir wohnen, in der Nähe, in dieser Gegend, regelmäßig passieren Unfälle, tödliche Unfälle. Und das sind immer junge Leute. Dauernd hat sich das wiederholt. Warum? Es gibt schon Mächte, die irgendwo herrschen, ganz besonders, und einen negativen Einfluss haben. Es gibt Orte, wo es sehr schwierig ist, das Evangelium zu verkündigen. Man kann schon verkündigen, aber das geht nicht drin. Menschen verstehen das nicht. Und oft, das ist nicht, dass sie nicht wollen, sondern das nicht können, dass sie blockiert sind. Es ist Kampf in der unsichtbaren Welt. Oder ich habe vielleicht euch schon erzählt, dass letztes Jahr meine Tochter, als sie zurück von Holland kam, sie hatte große Schwierigkeiten mit Steuerverwalter. Sie war im Recht, aber es ging nichts. Mails, Telefon, dauernd. Und jeder sagte immer etwas anders und das Problem konnte sich nicht lösen. Es war unlösbar. Dann habe ich gesagt, weißt du, das ist ein geistlicher Kampf. Dann müssen wir anders kämpfen. Nicht mit E-Mails, mit Briefen, mit Telefonaten und so weiter. Und als ich zurückkam vom Kanton Schaffhausen Richtung Tessin, habe ich wirklich dort gebetet und gekämpft und gebunden diese Mächte, den Sieg Jesu proklamiert. Am Abend habe ich ein Telefon bekommen von meiner Tochter, als ich nach Hause kam. Es war alles gelöst. Es ging Monate, keine Lösung. Und plötzlich, weil man anders gekämpft hat. Wir sollten das vielleicht auf neu bewusst werden. Dass es gibt einen Kampf, den wir nicht sehen. Und viele Probleme, die wir erleben, können eine Wurzel in dieser Region haben. Und wir sollten vielleicht anders kämpfen. Gott hat uns geistliche Waffe gegeben. In 2. Korinther 10, Paulus sagt, denn die Waffe unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich, mächtig zur Verbesserung, zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören in jeder Höhe, die sich erhebt wieder die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Wir sind ausgerüstet. Wir müssen nicht Angst haben, dass diese unsichtbare Welt kann machen mit uns, was er will, sondern wir müssen bewusst werden und dann bereit sein zum Kampf. Und nicht mit unserer Waffe, mit unserem Verstand, mit unserer Erkenntnis, sondern mit der Waffe, die Gott uns gegeben hat. Und Epheser 6 sagt uns, dass wir ausgerüstet sind. Wir sind nicht so hilflos im Kampf. Wir haben einen Helm, wir haben ein Schild, wir haben das Schwert, ein Panzer, die Gürtel, Stiefel. Wir sind ausgerüstet und wir können sicher sein.
dass der Sieg uns gehört, weil Jesus mit uns kämpft. Er ist der Sieger. Wisst ihr, der Feind schläft nicht und schlummert nicht. Darum müssen wir aufmerksam sein und auch nichts tolerieren, die Gemeinde zerstören kann, weil der Feind will das, die Gemeinde zerstören, die Einheit der Gemeinde zerstören. Aber wir müssen kämpfen mit geistlichen Waffen. Und der Sieg gehört Jesu. Die Gemeinde gehört Jesu. Er ist das Zentrum der Gemeinde und er baut seine Gemeinde. Und wir mit ihm. In welchem Zustand sind deine Tore? Ist Jesus das Zentrum deines Lebens? Bestimmt er dein Leben? Oder das ist das Geld? Oder was die anderen sagen, die Meinung vom anderen Menschen? Was sagen andere? Wie ist dieses Tor? Welche Tore sollen vielleicht instand gebracht werden in mein Leben? Das alte Tor vielleicht? Erlebnis der Vergangenheit? Wir müssen uns wirklich Gedanken machen und offen sein, damit dieses Tor geschlossen wird, repariert wird, wiederhergestellt wird und dass wir gesund sind, dass wir eine gesunde Beziehung zu uns selbst haben, eine gesunde Beziehung zu unseren Mitmenschen und natürlich eine gesunde Beziehung zu Gott. Und wenn wir verletzt sind, dann ist es viel schwieriger, eine gute Beziehung zu Gott und eine gute Beziehung mit anderen Leuten. Und dann nehmen wir auch, schauen wir, ob das Pferdetor in Ordnung ist in unserem Leben. Ob wir auch bereit sind zum Kampf. Dass wir uns nicht entmutigen lassen, weil das will der Feind. Dass wir uns entmutigen, sondern wir bleiben dran. Wir kämpfen und wir erlauben dem Feind nicht zu triumphieren. Jesus ist der Sieger und wir haben Sieg mit ihm. Amen. Ja, und jetzt stehen wir auf. Darf ich bitte, Lobpreisgruppe nach vorne zu kommen? Wir wollen ein paar Minuten Zeit nehmen, wo wir diese Worte aufnehmen und auch ganz ehrlich uns selbst eine Antwort geben. Wie ist der Zustand meiner Tore? Gibt es irgendetwas, die repariert werden soll? Und Jesus ist hier, um uns zu begegnen. Und ich möchte euch heute die Gelegenheit geben, wenn jemand merkt, ich brauche hier Gebet, Unterstützung, kommt nach vorne, habt keine Angst. Wir werden für euch beten, euch Mut machen. Und dann, wenn ihr dann ein Gespräch braucht, wir haben Leute, die zur Verfügung sind, die euch helfen können. Wir wollen gesund werden, eine gesunde Gemeinde sein und Gottes Reich bauen an diesem Ort. Ich danke dir, Jesus, dass du da bist, dass du uns begegnen möchtest, dass du uns stärken möchtest, heilen möchtest. Öffne unsere Augen, dass wir wirklich bewusst werden, wie ist der Zustand meiner Tore. Und dass wir auch Hilfe in Anspruch nehmen. Komm, du Heiliger Geist, du bist die Quelle.